Kopfpunk. Auf punkrockersradio.de.
Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk, mein Name ist Marco und zu Gast ist heute aus Gütersloh Jonas, Sänger und Bassist der Band Freiburg. Hallo Jonas.
Hi.
Hallo. Ihr habt gerade eine neue Platte veröffentlicht, die heißt Aufbruch. Ich kenne euch ja schon etwas länger, ich habe euch zuerst mit der High-Five Zukunft wahrgenommen, bin da quasi angefixt worden. Und Aufbruch ist anders, was für mich total geil ist irgendwie, weil ich finde es eigentlich gar nicht so prickelnd, wenn jede neue Platte wieder so klingt wie die letzte einer Band. Aber wie sind so für dich so die Gefühle jetzt mit der neuen Platte?
Das ist eine gute Frage. Also klar, wir haben uns halt irgendwie weiterentwickelt. Das kann man ja auch nicht leugnen. Gerade dadurch, dass es jetzt einfach 3 Jahre her ist, da hast du viel erlebt, bist natürlich auch erwachsener geworden. Und im Endeffekt versuchen wir auch einfach nur, unser Ding zu machen. Und ich glaube, das ist uns mit Aufbruch viel mehr gelungen als mit Half-Life Zukunft. Also wir haben immer mehr diese Nische gefunden, in die wir rein wollen. Und ja, da bewegen wir uns jetzt gerade.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe euch ja blöderweise noch nicht live gesehen irgendwie. Aber ihr spielt die alten Nummern noch, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ist für dich die Distanz zu den alten Texten jetzt so groß?
Distanz würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach die Sache, dass ich mich mit den neuen Sachen, dass die halt irgendwo, ja, wie soll ich das sagen, fühlt man sich mit wohler. Also das ist kommt mir eher gelungener vor als das davor. Da hat man ja noch quasi in den Kinderschuh gesteckt. Das war so gerade das Erste, wo wir wirklich gesagt haben, ja, okay, das ist cool. Das finden wir wirklich alles gut, im Gegensatz zu den Demos halt. Und jetzt mit Aufbruch macht es einfach noch mehr Spaß, weil wir jetzt auch einfach das Gefühl haben, okay, das ist jetzt echt unser Ding und das war's, ja.
Es ist auch soundmäßig eine ganz andere Geschichte geworden, ne? Wo ist da für dich der hauptsächliche Unterschied irgendwie musikalisch, also jetzt mal weg von den Texten, musikalisch zwischen High-Five Zukunft und Aufbruch?
Wesentlich geradliniger. Das ist nicht mehr so verspielt, sondern eher darauf ist der Wert gelegt, dass es halt die Stimmung in den Texten auch wesentlich besser rüberkommt. Daher ist es halt auch nun mal simpler, aber dafür wesentlich düsterer und trister.
Musikalisch trister, findest du es?
Großteil ja. Also wir haben uns das vom Songwriting, es hat einfach irgendwie, diesmal war es auch zumindest für mich persönlich irgendwie einfacher. Man hat sich halt einfach hingesetzt, hat angefangen zu schreiben. Die Texte standen meistens schon irgendwie. Und wenn irgendwer einen Riff hatte, haben wir uns überlegt, ja, okay, Moment mal, das wird dazu eigentlich ganz gut passen. Und dann weiter ausgedacht, pass auf, der Refrain, um die Stimmung rüberzubringen, wie klingt es dann, wie kommt man von da aus rüber? Und es ist nicht mehr so verspielt, würde ich sagen.
Ja, ihr habt eigentlich, glaube ich, nur einen nennenswerten Refrain im klassischen Sinne, nämlich bei Seine Festung, nämlich wenn du das hörst, kannst du dann schlafen. Ne? Das wird dementsprechend oft wiederholt. Ist das so eine grundsätzliche Geschichte bei Freiburg? Bei der High-Five Zukunft war es ja eigentlich ähnlich. Da verweigert ihr euch eigentlich auch so einen klassischen, ich meine, ihr habt Strophen und ihr habt einen Aufbau, ihr habt Arrangements in den Songs, aber ihr seid jetzt nicht die Strophe-Refrain-Band. Ne? Wo kommt das her?
Ich weiß nicht, ich finde das einfach zu langweilig und zu vorausschaubar, wenn du es wirklich so machst. Und es ist ja auch, ich sehe das beim Songwriting teilweise wie wie bei einem Buch oder in einem Film. Da muss halt ein gewisser Spannungsbogen drin sein. Und wenn du den einfach nicht erfüllst, dann machst du halt einfach stumpfe Radiomusik. Die Leute, so wie beim Schlager, du kannst schon mit nachher jeder Strophe mit einzählen, 1, 2, 3, 4 und jetzt geht's los. Und das ist auch einfach nicht Sinn und Zweck der Sache.
Texte haben sich analog zu der musikalischen Entwicklung etwas geändert. Ja, also ich bin wahrscheinlich wie die meisten Freiburg-Hörer halt so ein bisschen angefixt worden über, ich sag mal, die erste Seite von High Five Zukunft vor allen Dingen, die Songs, also High Five Zukunft selber, der Titeltrack und Format C, siehst du die Träne und so die Songs, die die waren, auch wenn sie nicht diese klassische Songwriter-Struktur haben, über die wir gerade geredet haben, so Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, doch eher noch ein bisschen mehr einladender zum Mitsingen irgendwie. Ne? Jetzt scheint es mir so ein bisschen eher momentan so zu sein, der Jonas, der macht jetzt so sein Ding, seine Texte, die trägt er vor und er legt keinen Wert mehr darauf, dass es ein Miteinander wird. Bin ich da auf dem falschen Trip oder wie ist es?
Also das war jetzt eigentlich nicht die Intention. Es freut mich immer noch, wenn die Leute da bei Konzerten halt mitsingen.
Ja.
Und es hat sich einfach, glaube ich, der Hauptgrund, warum das vielleicht so geworden ist, ist, dass es einfach nicht mehr wie auf High Five Zukunft diese eher persönlichen Dinge sind, sondern auch aus dieser Ich-Perspektive erzählt, sondern dass man das eher szenisch darstellt.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist mit einer der Gründe dafür.
Ja, der einzige Song, ich glaube, musikalisch ist das Verhör noch ein bisschen High-Five-Zukunftmäßig von den Arrangements her, von den Gitarren her, aber textlich vor allen Dingen Kurzmitteilung. Irgendwie Kurzmitteilung ist, glaube ich, der einzige Ich-Song auf der Aufbruchplatte. Es gibt viele Bands, die so eine Entwicklung vollzogen haben. Ja, also ganz klassisch Tonsteine Scherben, die irgendwie angefangen haben, auch mit einer Ich-Platte und dann auf der zweiten Platte zu so einem Wir übergegangen sind, auch wenn das ein ganz anderer Background war und natürlich ein ganz anderer zeitlicher Kontext. Ist das für dich wichtig oder ist das für euch wichtig als Band, dass diese Entwicklung auch wirklich nachvollziehbar ist und auch so praktiziert wird, sich nicht zu wiederholen, sondern wirklich jetzt was anderes zu machen?
Also es war jetzt nicht der Punkt, irgendwie was ganz anderes zu machen. Also ich glaube, Kurzmitteilung hat aus dem Grund noch die Ich-Perspektive drin, weil es so mit der erste Song war, den wir davon geschrieben haben. Das saß da quasi einfach noch mit drin. Der zweite war halt Sie und das Dorf und den wir auch schon echt lange live spielen. Und da war einfach die Sache, das hat auch einfach super viel Spaß gemacht, Sie und das Dorf zu schreiben, weil man gemerkt hat, dass man irgendwie komplett anders spielen kann. Es geht plötzlich halt, wenn man sich das aus dieser Ich-Perspektive betrachtet, nicht mehr um einen selbst, sondern man kann irgendwie viel mehr raushauen. Das hat sich halt einfach, es war ein schleichender Prozess, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Er schrak zusammen und ließ eine Zigarette fallen, als das Martinshorn aufjaulte. Er schaute dem Wagen hinterher.
Denn heute Nacht auf eine Hure in dem Gasthaus an der Ecke. Keiner hat's gesehen, keiner wollte es sehen. Es war ihr letzter Wunsch, ihre letzte kleine Hoffnung. Sie schütteln nur mit ihren viel zu leeren Köpfen. Also, ein Lächeln im Gesicht, trägt das Brotzeit ihrer Mutter. Und sie hat's beschmutzt mit den bittersten Tränen dieser Welt. Mit den bittersten Tränen dieser Welt. Mit den bittersten Tränen dieser Welt.
also gerade Sie und das Dorf und danach der Song Der Kurzschluss sind für mich die Highlights auf der Platte, weil ich bin, was heißt weil, aber da hatte ich schon so den Eindruck, puh, jetzt geht's mehr in so eine Literaturgeschichte auch rein. Irgendwie, ich fühlte mich gerade bei Sie und das Dorf irgendwie sehr an Dostojewski erinnert, Schuld und Sühne. Kennst du den Roman?
Nee.
Schuld und Sühne ist ist Weltliteratur, ne? Muss man auf jeden Fall mal gelesen haben, weil dort wird ein Mord geschildert und zwar aus der Perspektive des Mörders. Da dachte ich schon irgendwie, oh, Jonas fängt an zu erzählen irgendwie. Jonas guckt nicht mehr so nach sich selber, nach seinen Befindlichkeiten, sondern geht jetzt eher mehr so ins Lyrische, ins bloße Schildern, sage ich mal so, ohne die Sache so direkt so zu werten. Ne, irgendwie lag dir das am Herzen, irgendwie die Sache ein bisschen neutraler zu darzustellen?
Ich fand es ehrlich gesagt einfach nur wortmächtiger. Das war der Grund, warum ich mich darauf dann irgendwann so fixiert habe. Weil wenn du alles aus dieser Ich-Perspektive erzählst, dann ist es halt, sage ich mal, ja, hörst du die Intention des Schreiberlings ja im Endeffekt. Liest du ja im Endeffekt, das ist sowas wie eine Meinung. Aber wenn du das einfach nur neutral schilderst, dann kommt es einfach viel, viel heftiger rüber, weil du ja eigentlich selber nun mal einfach nur schilderst und den Leuten einfach super viel Freiraum lässt zum Interpretieren oder sonst was.
Jonas wünscht sich Oma Hans, Sofa in Singapur von der Peggy-Platte.
Peggy, ja, ja genau.
Was hast du da für Verknüpfungspunkte? Warum darf es dieses Lied sein?
Weil ich glaube, ich fast einen kompletten Sommer über einen Ohrwurm von dem Satz die Reifenspuren der Tour de France auf ihrer Stirn hatte.
Wieso? Irgendwie hat es da irgendwelche Verknüpfungspunkte? Oder
hast nee, du überhaupt nicht.
Ne? Hast du im Freibad gelegen in der Zeit oder was?
Nee, auch nicht. Ich war einfach die ganze Zeit da.
Okay, hör mal rein. Oma Hans, Sofa in Singapur. Du bist der einzige Textschreiber, ne? Mischen die anderen sich ein?
Nee, ich schreibe die schon. Mit Ausnahme von dem Song, den der Tom singt. Den hat auch er geschrieben. Und ja, das ist dann klar sein Ding. Das möchte ich dann auch nicht singen, weil da weiß er am besten, warum er das geschrieben hat, wie er das dann auch rüberzubringen hat, gerade stimmlich. Und
welcher Song ist das?
Wie du so lebst.
Ah, okay, alles klar. Bei dem Stichwort, ich stelle mal kurz die Band vor irgendwie. Jetzt sitzt hier Jonas, Bassist und Sänger und Texter vor allen Dingen.
Tom spielt Gitarre und singt auch ab und zu. Lars und Nils sind Brüder. Der Lars spielt Schlagzeug und der Nils spielt auch Gitarre.
Ja, und ihr kennt euch seit kleinen Kinder, seit dem Sandkasten oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Also ich glaube, die anderen ja, kommen halt alle gebürtig aus Klarholz. Nils und Tom wohnen da noch und die kennen sich, glaube ich, wirklich von kurz an. Die wohnen auch zu Fuß vielleicht 2 bis 1 Minute auseinander. Ich bin halt ab 2007 dabei.
Ja. Ihr habt euch kennengelernt in Gütersloh oder jetzt beim Studium oder per Inserat?
Nein, ich habe damals mit denen bei deren ersten Konzert mit meiner alten Band noch mit denen zusammengespielt.
Ach so.
Ja. Und da die auch alle kennengelernt. Das Konzert war im Gasthaus Muck in Klarholz, wo früher eigentlich noch jedes Wochenende so Konzerte waren. Und da haben wir uns dann kennengelernt und dann kam halt irgendwann die Frage, ob ich denn nicht mal Lust hätte, auf ein Bierchen vorbeizukommen, weil Innenschlüssel für die ganze Kneipe haben wir ein bisschen Billard gespielt, ein bisschen Bier getrunken und ja, natürlich hängst du dann irgendwann an den Instrumenten fest, wenn dann da alles rumsteht, das ist ja auch klar.
Ja. Ist das so eine Band- und Proberaumszene oder ist das so ein individuelles Ding irgendwie? Seid ihr da in so einem Proberaumkomplex alle zusammen und gibt's um euch herum noch irgendwie 10, 12 andere Bands, die ähnlichen Kram machen oder seid ihr da Einzelgänger?
Wir sind schon fast Einzelgänger. Also wir waren die einzige Band, die in diesem Gasthaus geprobt hat. Als das irgendwann dicht gemacht wurde, haben wir wirklich in so einem Komplex gespielt. Das war so ein alter, verlassener Bahnhof, wo wirklich viele Räume drin waren. Ich glaube, da haben, wenn es hochkommt, mit all den Projekten, die nur geprobt haben, um ein bisschen Bier dabei zu trinken, insgesamt auch, glaube ich, fast 12 Bands da geprobt in diesem kleinen, in den kleinen Räumlichkeiten.
Ja.
Und danach, wir teilen uns jetzt momentan mit einer Stoner-Band unseren Proberaum und weswegen wir da auch überhaupt nur reingekommen sind. Also das war, nachdem ich wieder nach Gütersloh gezogen bin, jetzt gucken, klar, wo probst du? Wir hatten eigentlich nur in allen Garagen stand alles Mögliche fest und wir haben den Kram nur rausgeholt, wenn wir irgendwo Konzert hatten. Und es hat sich Gott sei Dank alles so gefunden, dass die auch meinten, nee, das ist gar kein Problem, dann zahlen wir auch nicht so viel Miete für den Proberaum.
Ja.
Und das ist auch total angenehm. Wir haben da jetzt auch keine Kollision, dass wenn die proben wollen, wir da sind oder umgekehrt. Das ist alles sehr, sehr entspannt.
Ja, okay. Gibt es noch andere bekannte Bands aus Gütersloh? Neben Freiburg, wenn ich die jetzt mal als bekannte Band benennen darf.
Welch ein Kompliment. bekannte Band aus Gütersloh. Ja, aus Gütersloh, Klaus Krapke, falls den jemand kennt.
Ja, der das ist auch der.
Alternative Allstars zum Beispiel. Oder ja. Und Picture Books kommen auch aus Gütersloh.
Ah ja, okay. Das ist so Alternative, sonst, ne? Ja.
Genau, ansonsten gibt es hier schon viele Bands. Aber die wenigsten kommen dann wirklich irgendwie aus den Dörfern raus. Also es ist dann, wenn man befreundete Bands von uns kennt, dann kommen die auch wirklich aus Bielefeld, Münster. Oder wie es sich jetzt einfach entwickelt nach einer Zeit lang, also seit Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, zwei Hardcore-Bands zum Beispiel aus unserem Freundeskreis, wie zum Beispiel Außenseiter, wo Tom was spielt zum Beispiel. Und Somerset. Da sind dann halt alles Freunde, die jetzt
Somerset. Auch kommen. Du hast dir gewünscht, Dackelblut, auch Killer müssen waschen gehen. Was gibt's dazu zu sagen? Warum nicht nimm deine traurigen Lieder?
ich weiß nicht, ich glaube, weil als ich zu Hause ausgezogen bin, ich jedes Mal, wenn ich gewaschen habe, mir diesen Song angehört habe, und zwar in Dauerschleife.
Ja, fantastische Nummer. Okay, hör mal rein. Dackelblut, waschen gehen. Ihr seid jetzt auch bei das Charming Man. Tolles Label, mutiges Label irgendwie, ne? Wie kam der Kontakt bei euch zustande?
Wir haben letztes Jahr im Mai auf dem Green Hill Yard Sale gespielt, als wir diesen Platten Award da bekommen haben. Wo es dann auch unter anderem Freibier gab und bla, auch super Wetter, richtig viel los. Und da hat er uns dann gefragt, ob wir irgendwas geplant haben, hin und her. Und so ist es dann letztendlich alles zustande gekommen. Also ganz wichtig war auch, dass wir uns mit dem Chris einfach super gut verstanden haben. Weil wenn du wirklich vorhast, eine Platte rauszubringen, dann willst du das auch nicht mit jemandem machen, mit dem du irgendwie nicht klarkommst. Also es war für uns mit einer der wichtigsten Sachen, dass du wirklich mit den Leuten auch arbeiten möchtest.
Im Moment, die erste Platte habt ihr doch komplett selber rausgebracht.
Nee, das hat ein Kumpel quasi auch aus dem Dorf da gemacht, dessen Traum das halt schon immer war, mal eine Platte rauszubringen.
Ich dachte, das wäre alles, ja okay, sorry, ich dachte, das wäre auch alles der Bandkontext. Du meinst, This Will Be On Your Favorite Mixtape? Genau. Ach so, okay.
Freunde im Endeffekt von uns, die schon etwas älter sind und die wollten unbedingt mal eine
Holger, Kiffi und Nico.
Genau.
Ne? Ach so, okay, ja, ich hatte so den Eindruck, das ist alles komplett selber gemacht und weil ich hatte auch so den Eindruck, die haben bis dato nichts anderes rausgebracht, außer die Freiburg-Platte irgendwie.
Die haben noch einmal mitgewirkt bei der Krawele und Willy Fox Split. Dadurch, dass die auch alle beruflich ziemlich ausgebucht sind.
Okay, alles klar. Okay.
Das ist gar nicht übel, das ist halt.
Habt ihr also damals schon quasi direkt um die Ecke ein paar Helfer gefunden irgendwie? Und wie waren denn bei der High Five Zukunft so die Zustände bei der Aufnahme? Also jetzt wart ihr ja in Berlin mit Christoph Bartelt. Ich denke mal, der Kontakt ist bestimmt über das Charming Man zustande gekommen. Ne?
Richtig,
genau. Liegt ja nahe. Ne? Und aber wie war es denn bei der High Five Zukunft? Wie habt ihr die denn aufgenommen? Da stand ja auch irgendwas auf dem Cover von Studio Berlin irgendwie.
Genau. Ja. Da haben wir bei dem Uli aufgenommen, in einem Kinski neues Studio. Da war die Sache, den haben wir kennengelernt. Ich glaube, mit unserer ersten Demo waren wir bei dem. Wir haben damals mit diesem Hamburger Schule-Gedöns, was wir gespielt haben, so gar keine Auftritte einfach bekommen. Und haben dann irgendwann mal, ja.
Es ist aber auch schwierig, meine, wirklich. Ja, also, die Booking ist undankbar. Ne? Also läuft jetzt besser? Mit Aufbruch, mit so einer tollen Ox-Review. Ja. Alle Türen offen. Also ihr wart damals in Berlin mit dem, wie heißt er? Uli.
Ne? Genau, haben uns da einfach auch blendend mit dem verstanden. Super netter Typ. Und der kam da schon immer an, so, ja, seid doch mal so ein bisschen wilder und punkiger halt. Ja.
Ach so.
Ah. Als wir dann letztendlich High Five Zukunft geschrieben haben, uns war auch klar, dass wir dann wieder zu dem wollten. Angerufen, Termin ausgemacht. Hingefahren und er hat auch wesentlich Spaß, glaube ich, dran als bei der Demo.
Ja. Ich habe mir die Demos angehört, also sind furchtbar. Also, ne, kein Vergleich. Als ich die gehört habe, dachte ich, das kann nicht die gleiche Band sein. Irgendwie, ne, aber gut, okay, so ist es. Aber ich meine, wenn man das dann auch nochmal im Gesamtzusammenhang sieht, ja, wo ihr herkommt mit euren Demos, was ihr damit High Five Zukunft gemacht habt und wo ihr jetzt seid mit der Aufbruch-LP, da kann man wirklich mal von Entwicklung sprechen. Ne? Ist es denn zwingend unbedingt ein Erwachsenwerden? War High Five Zukunft denn so jugendlich?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich die Demos anhört, dann ist High Five Zukunft schon wesentlich erwachsener. Aber wie du schon gesagt hast, also das war halt ein Prozess über Jahre nun mal hinweg. Wenn du dir überlegst, dass wir halt nach 3 Jahren dann das erste Album rausgebracht haben, was auch im Endeffekt gut ist. Weil wenn wir jetzt ein Album rausgebracht hätten, wo wir jetzt noch nicht unbedingt das gemacht hätten, was wir machen wollen, ich glaube, dann hätte man fürs nächste Album, wenn man da was ganz anderes macht, sich auch umbenennen müssen. Ja. Also es waren jetzt nun mal die Demos, da probierst du rum, da versuchst du was und es ist ja auch erstmal dich selbst finden. Was willst du tatsächlich an Musik machen? Mhm. Und das heißt ja nicht so, ey, pass mal auf, ich find die und die Band ganz cool, wir machen jetzt genau das. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Weil nun mal ein schleichender Prozess, ein Marathon, der hat ewig gedauert. jetzt sind wir da, jetzt haben wir das erreicht, was wir machen wollen. Ja, und jetzt mal gucken, was dann alles noch so passiert.
Ja, jetzt hast du ja eben gesagt, Uli war derjenige, der euch so ein bisschen auf die Spur geführt hat, macht doch mal ein bisschen punkiger. Ne?
Ja.
Ne, heißt das, also da müssen wir den ja eigentlich auch hier mit ins Boot holen zu dem Interview. Dann war er eigentlich so ein ganz wesentlicher, ja, wie sagt man, ne, Einfluss, ne, auf jeden Fall irgendwie. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr geht da ins Studio und spielt eher so Hamburger Schule Rock, ne, und der sagt dann, ey Leute, nee, Texte gut, aber macht mal irgendwie 20 Beats schneller und ein bisschen verzerrter, oder wie lief das ab?
Also es lief vor allen Dingen daran, dass er auch gesagt hat, dass wir sind jetzt, keiner von uns ist irgendwie ein begnadeter Sänger. Würde ich jetzt einfach, also im klassischen Sinne würde ich das jetzt einfach mal so behaupten. Und du musst dich einfach nur arrangieren, wie es klingt mit deiner Stimme. Und wir haben uns dann, wenn da mal ein schnellerer, rockigerer Refrain irgendwas war, das hat auch alles viel besser geklappt. Das war dann so mit einer der Impulse, wo er noch gesagt hat, ey, das liegt euch mehr, das könnt ihr besser.
Ja.
Der hauptausschlagende Grund, warum wir letztendlich so geworden ist, die anderen haben eigentlich ziemlich schnell und früh alle Mach Potter gehört. Ich bin erst ganz spät auf diesen Mach Potter Trichter angelangt. Und ich habe irgendwann mal, es muss 2009, Anfang 2009 gewesen sein, da habe ich Matula live gesehen. Und das fand ich ziemlich geil. Und meine, die spielen jetzt auch keine verzerrten Gitarren.
Mhm.
Und da war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ey, das ist halt geil. Sowas könnten wir halt im Endeffekt auch machen. So, damit fühlen wir uns auch einfacher. Deswegen ist schon von der ersten bis zur zweiten Demo dieser Schritt zu erklären.
Ja.
Und als wir da dann angelangt sind und dann aber gemerkt haben, okay, wie wollen wir es jetzt machen, dass wir uns wirklich wohl dabei fühlen, sind wir nun mal da angekommen, was wir bei Half-Life Zukunft gemacht haben. Und jetzt haben wir gesagt, okay, das ist geil, aber wie machen wir es jetzt noch so, dass es wirklich rein Freiburg ist?
Ja. Okay.
Wir haben da jetzt nicht drüber gesprochen, dass wir sagen, wir müssen jetzt da irgendwas ändern.
Ja,
das ist
irgendwie
alles eher so unterbewusst passiert. Man merkt ja auch, wo man sich wesentlich wohler fühlt.
Ist fest wie immer. Komm doch mal runter, lass dich sehen.
jetzt seid ihr produziert worden von Christoph Bartelt. Der Name ist auch ein Stück weit Programm. Schlagzeuger bei Kadaver, hat vor 2 Jahren, ist es schon 2 Jahre her, ja wahrscheinlich, die Messer im Schwindel produziert. Die Platte hört sich im Gegensatz zur Hi-Fi Zukunft, die ja auch schon live aufgenommen wurde, aber jetzt hört sie sich auch wirklich live an. Ne? Und die Hi-Fi Zukunft klang, ja ich sag mal, arrangierter, produzierter und doch noch mit mehr Spuren versehen, nachträglich irgendwie. Ne? Wo sind da so Recording-mäßig die Unterschiede? Also bei Christoph Bartelt stelle ich mir vor, wirklich komplett alles live, auch live eingesungen. Und bei Uli würde ich mal sagen, der größte Teil live, aber dann im Nachhinein doch noch irgendwie ein bisschen verschönert. Bin ich da auf dem richtigen Trichter oder alles falsch?
Also mit Ausnahme, also wir haben jedes Mal komplett live eingespielt und der Gesang jedes Mal auch nachträglich eingesungen.
Ja.
Bei Half-Life Zukunft waren vielleicht 3-4 Gitarrenarrangements, die dann nachträglich eingespielt wurden. Alleine um den Fluss einfach nicht zu stören, wenn das jetzt echt halt eine Menge Konzentration fördert und wenn das im 30. Take nicht funktioniert hat, dann halt nochmal, dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir den jetzt mal weg, spielen den gleich nochmal ein. Nachträglich hört man ja auch nicht unbedingt raus, ist ja einfach der Fall. Und ich glaube, das haben wir bei Aufbruch nur bei einer Stelle gemacht, mit nachträglich anspielen, wenn überhaupt. Ich meine sogar gar nicht. Da bin ich mir gerade aber nicht ganz sicher, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle. Aber von dem... Wir wollten auch einfach, dass es überhaupt nicht überproduziert klingt. Das sollte einfach eine absolut zeitlose Platte, sag ich mal, sein. Also ja. Das ist nicht so, du hörst dir das jetzt an und kannst genau sagen, ja, das müsste so in dem Zeitraum ungefähr aufgenommen sein, ja. Wie man das ja eigentlich immer so hauptsächlich bei irgendwelchen wesentlich größeren Produktionen raushören kann.
Ja.
Und wir wollten einfach schön analog, stumpf, schöner Vintage-Sound und da war Christoph natürlich exakt der passende Ansprechpartner für.
Was heißt analog? 2-Zoll-Band oder was? Oder?
Mit Band haben wir nicht aufgemacht, aber wir haben zum Beispiel, die Gitarren sind über einen extra Mischpult aufgenommen worden, damit das die dann nochmal einen ganz anderen Klangcharakter haben, der da zusätzlich nochmal eingespielt hat.
Ja.
Und es klingt einfach schöner, wärmer und einfach rotziger.
Wo war zeitlich der Unterschied? Habt ihr euch, wart ihr jetzt länger im Studio bei Christoph Bartelt als zu High Five Zukunftszeiten?
Nee, wir haben beides ungefähr so in einer Woche durchgekloppt.
Ja, ja. Weil du eben auch gesagt hast, ihr hattet teilweise 30 Takes von einem Song irgendwie.
Ja,
oder war das jetzt übertrieben oder was? Oder?
Ja. Nee, nicht unbedingt. Also du hast natürlich so Stücke, wo dann, gerade wenn du live einspielst,
ja,
du dann, was weiß ich, den anderen, den Song davor, da hast du schon etwas länger für gebraucht und dann geht die Konzentration natürlich irgendwann so ein klein bisschen flöten und wenn dann da ein Knackpunkt ist und dann, aber du spielst die Songs ja teilweise auch nicht zu Ende. Wenn du bemerkst, okay, da hat jetzt einer komplett gepatzt, hörst du halt auf und
ja, machst den One Take. Ja, okay. Eine meiner Lieblingsfragen, gibt es einen First Take auf der Platte? Oder, naja, ich meine, ist keine Qualitätsfrage, ist nur so Insider.
Ich würde behaupten, nein.
Ja.
Bei High Five Zukunft gab es den?
Ach nee, in der Tat. Nämlich? Weißt du was?
Ich schreibe ein Buch, war das?
Ah.
Wo auch nur der Text stand und so ja, grob das Gerüst für die Arrangements, wann ungefähr was kommt.
Ja.
Aber so wirklich zum ersten Mal gespielt, haben wir den halt erst im Studio.
Ja. Ja, ich schreibe ein Buch, ist ein sehr atmosphärischer Song gewesen damals. Irgendwie.
Ja.
Also so eine Nummer habt ihr jetzt gar nicht auf der Aufbruch. Ne? Aufbruch ist ja, von vorn bis hinten ein Brett. Also ich sag mal, bei der High Five Zukunft hattet ihr auch noch diese, ja, diesen Wonderwall-Song ganz zum Schluss, irgendwie der sterbende Schwan und was. Ne, irgendwie, da wart ihr ein bisschen vielfältiger. Auch was hat dazu geführt, dass ihr das verhindert habt, erfolgreich?
Ich glaube, weil wir einfach von vornherein wussten, was jetzt Sache ist. Also wir haben ja nun mal nicht irgendwie damit gerechnet, dass wir tatsächlich irgendwann mal wirklich ein komplettes Album und nicht irgendwie eine EP oder Demo schon wieder rausbringen. Und auch gar nicht damit gerechnet, dass es halt auch zum Beispiel auf Vinyl rauskommt. Und dann war einfach nur die Sache, dass wir das einfach, dann willst du halt auch irgendwie alles raushauen. Wir hätten jetzt ja nicht gedacht, dass es tatsächlich, also ich, Sterbenden Schwan haben wir zum Beispiel nie live gespielt.
Das glaube ich, das glaube ich.
Diesen Bonus-Track mit diesen Synthesizern, wo wir aus Spaß diese komplette Elektro-Punk-Schiene ja auch so ein klein bisschen hochnehmen, den haben wir tatsächlich auf der Release-Show mit bei High Five Zukunft live gespielt. Das war auch nur so ein, das war im Endeffekt auch nur so ein Zufallsprodukt, weil wir so ein 20€ Karstadt Keyboard bei uns im Proberaum stehen hatten, wo diese ganz, ganz schlechten Beats drin sind. Und dann haben wir uns überlegt, ey, wenn wir echt noch Zeit haben, dann lass es doch aus Spaß einfach machen. Wir waren einfach so schnell durch, dass wir gedacht haben, ja, dann lass es doch einfach machen.
Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Okay, wie sind eure Erfahrungswerte jetzt mit Christoph Bartelt? Was ist das für ein Typ? Was war das atmosphärisch für eine Geschichte?
Atmosphärisch passt es eigentlich ziemlich gut zu den Aufnahmen. Wir haben das in so einem Keller in Berlin aufgenommen, wo auch mehrere, wo ich glaube echt zig Proberäume drin waren, unten in diesem Keller. Und ja, kahle Wände, alles vollgestellt, wie man sich so einen typischen Kellerproberaum eigentlich vorstellt.
Stolpert, reißt sein Knie auf, steht auf und rennt weiter. es nicht, sind die Eltern schon besorgt. Bring die fucking Schott. Sie doch nur sehen, dass ich lieb im Aschenbecher. Ich schaute in die Flasche und sah den Boden leer. Und alles erwarten, aber erst nicht meckern. Weil sie nicht mehr redete, sondern nur noch dran. Weil das Blut an seinen
die Texte wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Sind ja deine Texte. Zweifel, Einsamkeit, Angst, Wut, Verzweiflung, Krieg, Zerstörung. Wird es mal einen positiven Song von Freiburg auch geben? Wo kommt das alles her, wollte ich eigentlich fragen. Wo kommt das alles her?
Ich glaube nicht. Ja? Ich fühle mich doch ziemlich unwohl bei. Ich finde, das kommt immer unglaublich unbeholfen daher, wenn man einen komplett positiven Song schreibt.
Ja.
Also ich fühle mich da, ich bin jetzt würde mich schon eher schon fast als Frohnatur bezeichnen, als jetzt so einen kleinen, verzweifelten, alles hassenden Typen. Aber
das glaube ich.
Das klingt einfach dilettantisch. Das ist meine feste Meinung. So wie Tokotronic sagen, über Sex kann man nur auf Englisch singen. So ähnlich sehe ich das Phänomen bei fröhlichen Texten. Das klingt wie ein Schlagersong, das klingt, als wenn das von Revolver hält oder sonst was. Das will man nicht machen. Da hat man keinen Anreiz für. Da muss man sich eher für schämen.
Ja. Wie schreibst du denn Songs? Hast du die Texte schon halbwegs im Vorhinein fertig oder entsteht das also im Proberaum?
Ja, also die Sache ist, ich bin halt ziemlich viel unterwegs, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch in Gütersloh wohne, in Bochum studiere, fährst du halt jeden Tag pro Weg deine 1 Stunde 20 bis 1 Stunde 30 Minuten.
Ja.
Und oder wenn du in der Uni sitzt, in der Vorlesung und hast absolute Langeweile.
Ja.
Und dir kommt irgendeine Idee, dann schreibe ich das mal alles nieder. Ich habe einen kompletten College-Blog, der voll ist, wo ich irgendwas hingeschrieben habe. Meistens ist es immer eine Strophe, manchmal sind es zwei Strophen, manchmal ist es eine Strophe mit einem angefangenen Refrain. Und wenn wir dann einfach im Proberaum sind, irgendwer spielt ein neues Riff und ich denke, ey, Moment mal, das ist ziemlich cool, weil das passt von der Stimmung her genau zu irgendwem, erinnere ich mich zurück, blätter drin rum, bis ich es gefunden habe und erst dann wird es ausgearbeitet.
Ja.
Schreibe mir den Song zu Ende, im Kopf habe ich die Ideen, wie das in textlich alles sein könnte, sollte, hätte, würde, aber und setze mich dann, wenn quasi der Song fertig geschrieben ist, setze ich mich dann abends dann dahin und schreibe das eben auf dem College-Blog nochmal komplett neu, wie es sein soll, ja, wie das dann auch letztendlich steht.
Sauber. Ne? Lass mich raten, Theater, Film und Fernsehwissenschaften?
Nein, Germans Philosophie.
Ah, okay. Ja, okay, was wird man damit später?
Ein Taxifahrer? Also das weiß ich letztendlich nicht.
Welches Semester?
Mittlerweile im vierten.
Im vierten? Okay, du bist aber auch schon ein bisschen älter. Ne? Was hast du da vorgemacht?
Nach meinem Abi habe ich erst eine Ausbildung angefangen, die tatsächlich im Medienbereich war. Ja. Hab mich da aber so überhaupt nicht wohlgefühlt, habe das Ding nach einem halben Jahr dann auch beendet, von meiner Seite aus. Und habe dann erstmal so meinen Zivildienst gemacht, um zu gucken, was will man jetzt letztendlich machen. Weil ganz ehrlich, willst du jetzt nicht irgendwie 6 Ausbildungen anfangen und gucken, welche dir davon gefallen hat.
Ja.
Und habe mich dann einfach dazu entschlossen zu studieren. Ich habe mich eigentlich geweigert zu studieren, weil das, was ich machen will, du hast ja nicht umsonst gefragt, was willst du damit machen? Das ist halt eher ein Interessenstudium.
Mhm.
Und ich gucke jetzt einfach mal, was ich damit machen kann. Es macht mir auf jeden Fall Spaß, so ist es ja nicht.
Okay, in deinen Texten, also ich hatte so bei 2 Texten vor der Aufbruch, da hatte ich so die Idee irgendwie, da geht es eigentlich um Kriegsbilder, so nämlich seine Festung und das Verhör. Ja, das sind so klassische Songs, wo ich dann allein nur, wenn du die Texte liest, irgendwie so ein Bild im Kopf habe von, ich sag mal, auch das Verhör sagt es ja schon, Verhörmethoden, ne, wenn ich es jetzt mal nicht als Metapher nehme. Ja, und bin ich da halbwegs auf dem richtigen Dampfer oder ist es dann doch wieder kryptisch verklausulierte Introspektive?
Das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt. Die Sache, was ich schon bei Half-Life Zukunft hatte, da habe ich es nur noch halt über einen anderen Stellenwert gemacht, ist einfach, dass ich zum Beispiel Dackelblut oder Ohrhans total geil fand, ich mir gedacht habe, aber wie willst du denn bitte solche Texte schreiben? Du kannst ja nicht einfach hinsetzen und sagen, ey, ich finde die geil, ich will so einen Text schreiben. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Ich bin letztendlich eigentlich, wo ich mich in der Abi-Zeit auch am meisten Deutsch LK interessiert habe, war die Nachkriegslyrik, was ja nun mal wirklich absolut kryptisch introvertiert ist.
Du meinst das deutsche Nachkriegsliteratur?
Genau.
Mhm. Okay.
Wenn du dir die durchliest, ist es ja, selbst bei so einem 6-zeiligen Gedicht brauchst du ja im Endeffekt Minimum 1,5 Seiten, 1,5 DIN A4 Seiten Kontext, um überhaupt zu verstehen, was da gemeint ist.
Mhm.
Das fand ich einfach absolut großartig.
Ja.
Und das ist dann eher so der Punkt, wo ich mich dann beim Texten eher dran orientiere.
das war so die erste Assoziation, die ich hatte irgendwie. Das kam mir alles verdammt bekannt vor. Und ich dachte auch sofort so an Gruppe 47, deutsche Kurzgeschichten, also jetzt die neue deutsche Kurzgeschichte aus genau dieser Phase, aus dieser Nachkriegsphase irgendwie. Ne, ich dachte mir, boah, das kann irgendwie, ne, das ist jetzt wirklich fernab von dem, was zum Beispiel auf High Five Zukunft irgendwie getextet wurde. Bei High Five Zukunft waren so für mich so die Highlights, ja, allein schon so die, also diese Ernährungsmetapher. Ich liebe diese Textzeile. Es ist egal, was ich esse. Es hat keinen Geschmack. Und Ernährung wird auch dann wieder erwähnt bei der Kurzschluss. Ne? Bei der Kurzschluss geht es dann wohl um die andere Form der Ernährung, nämlich die flüssige. Ne? Ne? Und ist Ernährung Thema für dich irgendwie? Hast du da einen biografischen Background? Ist das ein Problem?
Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit hergeholt.
Oder ist das so eine Zeitgeistgeschichte?
Nee, für mich eigentlich nicht. Auch wenn ich mich mal Zeitraum vegan und noch viel längeren Zeitraum vegetarisch ernährt habe, ist das für mich gar nicht so der Punkt, die Ernährung. Bei Half-Life Zukunft ist es einfach der Fall gewesen, dass ich die Texte zum größten Teil noch während meiner Ausbildung geschrieben habe, die ich da angefangen hatte. Und da hatten wir einen Arbeitskollegen, der quasi bei fast jedem Mittagessen über Geschmacksverstärker und Hasse nicht gesehen geredet hat. Und das war so letztendlich die Assoziation bei High Five Zukunft. Ah. Das während das mit dem, dass selbst Wasser einen Geschmacksverstärker haben muss, damit es nach Wasser schmeckt, was ja völliger Rotz ist. Aber wenn du dir halt auch mal wirklich durchliest, was in ganzen Fertigprodukten drin ist, okay. Es ist halt nun mal einfach so. Mein Hintergedanke war, ich habe mich immer äußerst echauffiert, als dieses ganze, als es schon fast so ein Trend war, man muss jetzt vegetarisch oder vegan leben, dass dann da irgendwelche Kommilitonen oder sonstige Leute, die du irgendwo getroffen hast, die da eine Phase, wie kannst du denn nur Fleisch essen, wie kannst du nur da essen, wie kannst du nur da essen? Ja, natürlich ist das scheiße, aber warum läufst du dann bitte mit Lederschuhen rum? Hm. Ja. Das ist halt lächerlich.
Ja.
Das fand ich auch einfach nur scheiße.
Ja.
Da will ich dann mit solchen Leuten, die müssen mir auch gar nichts zu tun haben. Was ich halt nur irgendwie erschreckender finde, ist, dass in Zigarettenfiltern zum Beispiel Hämoglobin vom Schwein gefunden wurde. Ja. Warum muss sowas Synthetisches wie ein Zigarettenfilter, warum gehört da wieder Schweineblut plötzlich rein?
Ja.
Das sind dann so Sachen, also, oder die Chips Ungarisch, wo ja nun mal auch dann da Wild mit drin ist. Das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, so ja, und ich glaube, wenn du dich wirklich tatsächlich vegan ernähren möchtest, dann mach es, das ist eine coole Sache, dann mach es aber auch richtig, dann musst du nämlich eigentlich völlig autark leben auf einem Bauernhof, wo du alles anbaust und dann ist deine einzige philosophische Grundfrage nur noch, was mache ich jetzt mit dem Dünger, ist das vegan?
Es gibt ja Leute, die machen das.
Ja, da ziehe ich auch meinen Hut vor, das sollen die machen. Das finde ich dann aber auch wiederum richtig. Wenn ich mich jetzt nicht mehr vegan oder vegetarisch ernähre, muss ich trotzdem sehr darauf achten, was ich esse. Dadurch, dass ich zum Beispiel wirklich stark laktoseintolerant bin, wundert sich ja zum Beispiel auch, wo überhaupt Milchzucker drin ist. Das gerade bei Medikamenten zum Beispiel. Also ich kann fast 90% der Medikamente, wenn die in Tablettenform sind, die dein Arzt dir verschreibt, musst du in der Apotheke extra nochmal sagen, ja, aber bitte darauf achten, dass die laktosefrei sind.
Ja,
und das ist dann nun mal auch so ein Punkt.
Dreck und herzlich willkommen auf deiner Matte.
Lächeln aufsetzen, bitte nicht mehr sprechen. Hochfahren, neu starten, aufhängen, abbrechen. Autofahren, arbeiten, Autofahren, schlafen. Autofahren, arbeiten, Autofahren, schlafen. Busfahren, arbeiten, Busfahren, schlafen. Zugfahren, arbeiten, Zugfahren, schlafen. Diese Pampa auf meinem Teller. Es ist egal, was ich esse, es hat keinen Geschmack. Glutamat mit Wasser, damit Wasser nach Wasser schmeckt. Und diese kleine weiße Pille, ohne die es nicht mehr geht.
Jonas wünscht sich Turbostart, Holland in Not. Ne? Warum ausgerechnet Holland in Not?
Der Refrain spricht für sich, glaube ich. Das ist der Turbostart-Song, den mich echt am meisten packt. Das ist der Wahnsinn.
Wenn man über euch liest im Internet, kommen immer irgendwelche Vergleiche mit Turbostart.
Siehst also, du das denn auch so?
In keinster Weise, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich meine, klar, ihr seid im gleichen Club, nämlich ihr spielt deutschsprachigen Punk, der sich bestimmten Mechanismen entzieht. Also vor allen Dingen jetzt auf der kompositorischen und textlichen Seite bestimmten Mechanismen entzieht. Und der versucht, andere Texte zu bringen, als das übliche Blabla, was man eh ständig präsentiert bekommt. Ne? Aber das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. Ansonsten, da wäre nicht ein Song, wo ich sagen würde, der klingt wie Turbostart. Wie kommen denn bitteschön all diese Kollegen ne, auf die Idee, euch mit Turbostart zu vergleichen?
Das weiß ich auch nicht. Also, teilweise. Also bei Hi-Five Zukunft habe ich das zum Beispiel gar nicht verstanden. Das hat für mich vorne und hinten nicht gepasst. Da waren aber auch eher die Vergleiche halt immer mit damals Matula und Captain Planet, die zu der Zeit ja auch wesentlich aktiver waren.
Passt aber auch nicht.
Nee, aber es waren Parallelen. Das war quasi so als Welle aufgezogen, dass wir quasi dann da auch schon mit diesem Subgenre des Punks mitwirken. Das konnte ich mehr verstehen, als jetzt diese ganzen Turbostart-Vergleiche, weil wir sind ja nun mal keine Coverband, wir machen halt was komplett anderes. Und das ist auch nicht unser Antrieb, so klingen zu wollen zum Beispiel. Und also ich habe zum Beispiel gelesen in einem Review jetzt über Freiburg, über Aufbruch, dass wir meine Stimme so unglaublich identisch sei mit der von Jan.
Das ist ein Witz.
Sehe ich zum Beispiel auch nicht so. Also. Aber allein da habe ich mir gedacht, okay, das ist die Kopfstimme. Aber es ist beruhigend, dass du zum Beispiel auch sagst, das haut nicht hin.
Das haut überhaupt nicht hin, in keinster Weise. Also ich höre überhaupt gar keine Parallelität. Also Parallelität eventuell, ja gut. Aber Verknüpfungspunkte, überhaupt nicht irgendwie. Also mir wird das ja tierisch auf den Keks gehen. Aber du hast es ja gerade schon zwischen den Zeilen angedeutet. Es ist wahrscheinlich dann einfach nur ein Zeichen der Zeit, genauso wie diese Intro- und Zeitartikel in letzter Zeit, wo dann versucht wird, irgendwie ein blödes Wort, was dann nicht passt, aber ist ja egal, passt ja eh nicht, Neudeutsche Welle irgendwie die dann halt heißt neuer deutschsprachiger Punk oder weiß der Geier was, ist ja vollkommen egal, wie NDP quasi oder NPD, je nachdem, neuer Punk Deutschland. Ne? Und das ist Blödsinn. Da wird zusammengefasst, was nicht zusammengehört. Da identisch ist, glaube ich, vielen dieser Bands, die dort in diesem Kontext erwähnt werden, halt, dass sie sich auf ähnliche Quellen berufen. Nämlich viele kommen aus einem Hardcore-Background und viele wurden sehr stark von Jens Rachut beeinflusst.
Ja.
Das passt bei allen irgendwie und bei Turbostart sowieso. Ne? Aber ansonsten höre ich da überhaupt gar keine Parallelen. Irgendwie. Im Gegenteil, ich liebe alle diese Bands für ihre Individualität und für ihre Einzigartigkeit irgendwie, dass sie eben nicht so klingen irgendwie. Es gibt so ein paar Bands, deren Namen darf ich jetzt leider nicht erwähnen, weil sie auch schon zum Beispiel in dieser Sendung waren. Die gehen dann wirklich als Turbostart-Plagiat durch. Ne? Und da sag ich mir dann aber irgendwie, komm, Lotze mal machen. Irgendwie, weil, was soll das irgendwie? Also ich mag immer Musik, die versucht, die nicht unbedingt das negiert oder das verweigert und diese Einflüsse nicht abstreitet irgendwie, aber die dann trotzdem ihren eigenen Weg geht und die versucht, ihre eigenen Möglichkeiten und Kanäle zu finden. Und wenn eine Band es einfach nur darauf anlegt, zu klingen wie X oder Y irgendwie, dann denke ich mir, gut, okay, mach das mal. Irgendwie mein Ding ist das nicht. Da freue ich mich dann lieber über Freiburg, die einen etwas beschwerlicheren Weg gehen, weil Aufbruch ist sicherlich kein leichtes Album und ist sicherlich in keinster Form chartkompatibel. Es gibt nicht einen Hit auf der Platte. Sorry. Also ich meine, anders gesprochen, es sind 10 Hits auf der Platte. Ne? Aber es gibt nicht einen Song, der jetzt diese Radiokompatibilität hätte, dass man da von einer Single sprechen könnte. Ne? Oder wie siehst du das? Ich rede so viel.
Jetzt in Bezug auf die Bands oder in Bezug auf...
In Bezug auf alles.
Also mit den Bands sehe ich das im Endeffekt eigentlich auch so, dass ich es eigentlich keinen Sinn macht, wie irgendwer anders klingen zu wollen. Das funktioniert auch nicht. In Bezug auf die Hit- oder Single-Sache wurden wir eigentlich, wenn überhaupt, darauf angesprochen, dass es halt, wenn zum Beispiel das Verhör sei, aufgrund auch allein der Melodie.
Okay, welche Verknüpfungspunkte hast du mit den Lost Girls? Erzähl.
Sind echt gute Freunde von uns geworden, machen wahnsinnig gute Musik und im Oktober sind wir auch ein bisschen mit denen unterwegs und das ist der Ohrwurm-Song überhaupt.
Lost Girls kenne ich nicht, ich habe jetzt auch nicht recherchiert. Was ist das?
Das ist auch ähnlich, nur dass die sind echt der Wahnsinn. Das sind so für mich die ersten, die quasi seit 2010 oder irgendwann, als es dann immer mehr jüngere Bands gab, wirklich an sowas wie Captain Planet rankommen, nur dass sie das gar nicht machen wollen, sondern einfach ihr komplett eigenes Ding machen. Also es klingt auch nicht wie Captain Planet, das war echt wahnsinnig gut.
Okay, für welchen Song von den Lost Girls hast du dich entschieden?
Benno.
Apropos Single, Ist das mal ein Format für euch irgendwie? Oder denkt, seid ihr eine LP-Band?
Also ich finde LPs eigentlich ansprechender. Ich finde noch eine Single, ich meine, wir haben jetzt auch High Five zu, Aufbruch hat ungefähr 28, 29 Minuten Spielzeit. Du konzentrierst dich ja schon darauf, dass die komplette Platte eigentlich gut ist und du da jetzt nicht irgendeinen Lückenfüller hast. Weil sowas wie Lückenfüller, das ist Schwachsinn. Sowas machst du nicht auf der Platte mit drauf. Dann lass dir lieber Zeit, dann release halt ein halbes Jahr oder ein Jahr später und machst dafür ordentlich.
Ja.
Das ist einfach mein Grundgedanke dazu. Und ja, weiß ich nicht. Wenn ich sowas wie Singles höre, dann muss ich ehrlich gesagt immer an Charts denken. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen Split 7-Inch oder sowas machst, komplett in Ordnung.
Mhm.
Das ist aber nun mal ein anderes Thema.
Habt ihr doch auch gemacht, oder? Ich bin da jetzt gar nicht so informiert. Ich kenne nur eure LPs. Aber ihr habt doch jetzt einen Split gemacht mit Saris.
Nerven.
Mit den Nerven, genau, richtig, ja. Und welcher Song war das?
Ein Hoch auf die Kinder. Das ist ein echt alter Song. Und wir haben zu dem Video für seine Festung haben wir ein Proberaumkonzert gegeben, um da halt zu filmen. Und unter anderem haben wir da auch den gespielt, weil dann alle immer ankamen, ey, spielt doch nicht mal die neuen Sachen, macht mal wieder was von den alten. Und das war mit einer der Gründe, warum wir da auch einen Hoch auf die Kinder gespielt haben. Und der Chris war halt auch anwesend und meinte, dass der Song echt gut sei und dass der unbedingt aufs Album muss. Und dann haben wir gesagt, das passt aber nicht.
Hm.
Er würde da einfach nicht mehr drauf passen.
Hm.
Das ist, Aufbruch ist dann schon eher fast sowas wie ein Motto-Album. Das ist in sich schlüssig, für mich persönlich zumindest. Ich weiß nicht, wie andere das sehen. Und da würde dieser Song einfach nicht mehr drauf passen.
Treppenhaus und Flur, wir sind ungestört. Zumindest dachten wir es. Und was dazu gehört, ein Hoch auf die Kinder. Unsere Eltern, ich erhebe mein Glas. Und zwischen uns liegen Welten.
Er fand den Song halt einfach super und meinte, dass er ihn unglaublich fängt, weil er so catchy einfach ist.
Ist ja einer von dieser Pi mal Daumen EP, ne? 2009 oder 2008 oder wann war das irgendwie?
Genau, das haben wir jetzt nochmal komplett ummodelliert, nochmal richtig dick aufgenommen, so wie wir das auch eigentlich damals schon machen sollen.
Ja.
Und auch schön verzerrt. Klingt gut und deswegen war es für uns auch nur logisch, dann zu sagen, klar, gerade noch mit den Nerven. Ich finde das Album Freedom von denen zum Beispiel echt super, deren Debütding. Und uns hat es halt gefreut, das machen zu können. Und ja, warum da nicht nein?
Ja, Fluidum ist Wahnsinn. Es ja. ist von vorn bis hinten absoluter Wahnsinn. Also und das als Debüt. Ne? Und
ja. so erwachsen und komplett reif. Alles.
Ja,
für mich ist es auch komplett durchdacht, das ganze Album. Und das ist schon echt erstaunlich. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor. Das ist echt eine super Platte.
Wirklich erstaunlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe zuerst die Musik gehört und dann das Bild gesehen, also beziehungsweise diese Pressefotos halt von der Band. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die sind 18, 19 oder was. Jetzt im Nachhinein habe ich rausgehört, ja, die sind schon älter, 22, 23, ne? Aber ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein, irgendwie in dem Alter schon so eine Musik und solche Texte zu schreiben. Ne? Aber absolut, die stehen auch noch auf meiner Warteliste. Ne? Mal gucken, früher oder später bekomme ich die. Ne? Ja gut. Und sonst?
Ja.
Ja. Super. Ne, wie sieht's aus mit Live-Konzerten?
Wir spielen jetzt am 13. Juli in Recklinghausen für das, ich glaube, 10-jährige Jubiläum, den Geburtstag vom AKZ. Freuen wir uns sehr drüber. Spielen auch unter anderem Messer, Andalusia und Düsenjäger. Da haben wir schon richtig Bock drauf. Und auf einem kleinen Festival spielen wir auch noch, das ist Krach am Bach. Das ist, ich meine, 2. oder 3. August müsste das sein. Freuen wir uns auch schon drauf. Spielen nämlich auch so Kracher wie zum Beispiel Kadaver oder Motorpsycho. Und das ist schon geil. Da hast du, da willst du auch schon hin, würdest du auch hingehen, auch wenn du da nicht spielst. Mhm. Und ja, September, Oktober und November, da werden jetzt in nächster Zeit auch noch wesentlich mehr Konzerte kommen.
Mhm. Ihr seid jetzt nicht die großen Tournee. Spieler, ne? Hat das mit dieser schlimmen Booking-Situation hier in unserem Land zu tun? Oder wollt ihr gar nicht so oft spielen?
Wir würden schon gerne häufig spielen. Punkt ist A, dass wobei das jetzt nicht mehr so schlimm ist, also wir wohnen jetzt mit Ausnahme vom Lars weiterhin alle zusammen. Das ist auch relativ angenehm, der ist jetzt nach Köln gezogen.
Was heißt hier zusammen? In einem Haus oder was?
Nee, aber nee. So, dass du innerhalb von 10 Minuten beim jeweils anderen sein kannst.
Ja, okay.
Und, das macht ja schon einiges aus. Wenn, stell mal vor, du lebst da der eine in Berlin, der andere in Hamburg und der andere in Frankfurt und noch einer in Köln. Das ist schrecklich, gerade fürs Booking. Wie willst du das bitte alles organisieren? Mhm. Ja, der Lars ist auch Papa, bedeutet, jedes zweite Wochenende hat er auch nur mal sein Kind. Ist ja auch absolut verständlich. Ja, durch meinen Job neben dem Studium, um mich zu finanzieren, kann ich im Endeffekt auch nur jedes zweite Wochenende wirklich spielen. Und dadurch ist es einfach die Sache, Nils ist zum Beispiel auch noch in der Ausbildung und wenn du dann gucken willst, wenn du eine ganze Woche unterwegs sein willst, mit Urlaubstagen nehmen und dann, wenn irgendwer dann Berufsschule hat, dann haut das auch schon wieder nicht hin. Da sind wir dann eher auf Wochenenden spezialisiert und spielen dann lieber 2, 3 Konzerte an einem Wochenende. Ja. Das auch mal dann den ganzen Monat durch. Dann kriegen alle noch ihre Sachen auf der Reihe.
Ja.
Und dann kriegst du es auch immerhin hin.
Ja. Aber ihr wollt mehr live spielen eigentlich tendenziell? Ja, habt ihr so eine Booking-Agentur irgendwie im Rücken oder macht ihr alles selber?
Nee, das machen wir alles selber. Da kam auch noch keine Anfrage, ob das irgendwer von uns macht. Was aber auch okay ist. Also, das ist die Tour jetzt mit Aufbruch, die ist auch echt gut verlaufen. Also, wir haben jetzt irgendwo nirgendwo ein dickes Minus gehabt. Wobei, was du angesprochen hast von diesem Konzertbooking-Problem in Deutschland, da sind wir teilweise schon betroffen. Wir hätten ja zum Beispiel am 1.6. in Hannover spielen sollen, was dann wiederum nicht geklappt hat, weil dann irgendwelche Locations absagen. Unser Konzert jetzt mit auf der Aufbruchtour in Berlin, da hat der Laden sich dann zum Beispiel, der Veranstalter hat den Laden nicht bekommen. Also beziehungsweise der Laden hat sich bei ihm einfach nicht mehr gemeldet. Und haben dann zum Glück noch Platz auf dem schon stattfindenden Konzert noch bekommen. Am gleichen Tag, weswegen wir dann einfach mittags losgeheizt sind nach Berlin. Und da sind wir schon ziemlich dankbar darüber, dass noch alles rechtzeitig geklappt hat. Aber also mit den Locations ist echt das größte Problem, weil den meisten Veranstaltern gehört die Location-Nummer nicht. Und da hast du schon teilweise echt harte Probleme mit.
Ja, ja, ja. Es ist undankbar. Ich habe alle Fragen durch. Bedanke mich erstmal bei dir.
Ja, ich habe zu danken.
Ja, und wünsche Freiburg alles Gute. Und wir sehen uns.
Okay, bis dann.
Schöne Grüße an die anderen.
Richtig aus.
Ja, tschüss.
Ciao.
www.punkrockersradio.de